Ich bin quasi über einen Strukturvertrieb zur Versicherung gekommen und da gab es diesen berühmten Spruch, anhauen, umhauen, abhauen. Oh Gott. Also ich bin mir sicher, dass es die heute noch gibt. Jemand einschleusen in die berühmten Strukturvertriebe.
Genau, ja.
Aber ja, und auch das war für mich von an.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Mutter einer Tochter im Grundschulalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo. Zusammen mit Helene bin ich im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 11 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 9 Jahren bei Verwendo.
Hallo Helene.
Hallo Anja. Liebe Anja, ich habe uns mal wieder einen Gast mitgebracht, der heute auf beide unsere Themen einzahlt. Also zum einen auf das Thema Versicherung und auf das Thema Nachhaltigkeit. Und zwar ist das Uwe Maat. Er ist CEO der Pangea Life, die sich ganz viel mit dem Thema nachhaltiges Investieren beschäftigt. Herzlich willkommen, lieber Uwe.
Ja, vielen, vielen Dank, Helene. Vielen Dank, Anja, dass ich heute bei euch sein darf. Es macht natürlich besonders viel Spaß, weil es um das Thema Nachhaltigkeit geht.
Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat.
Sehr gerne.
Ich finde, das Thema Nachhaltigkeit, was ja auch so eins unserer Grundthemen ist, gerade im Versicherungsbereich, so spannend, weil viele Versicherer das Thema ja immer noch so mit so einem süffisanten Grinsen beäugen. Also es gibt Studien, die besagen, dass Versicherungsvertreter nicht glauben, dass sich das Thema Nachhaltigkeit durchsetzen wird mit 70%. Umso wichtiger finde ich es, dass da ihr als Pangea Life so einen mutigen Schritt gegangen seid. Ihr bietet nämlich Investmentmöglichkeiten im Bereich der Nachhaltigkeit verbunden mit Versicherungslösungen der Bayerischen an. Was hat euch dazu inspiriert, die Pangea Life zu gründen und welche Vision verfolgt ihr?
Also ich könnte jetzt natürlich ganz groß anfangen, wir retten gerade die Welt, aber es ist tatsächlich so, genau, ich war früher bei großen Konzernen, die Bayerische ist ja eher so ein Mittelständler und die großen Konzerne tun sich aber etwas schwieriger, ihren Deckungsstock, also ihre Kapitaleinnahmen grün und nachhaltig anzulegen aus verschiedenen Gründen. Und ich bin 2016 gefragt worden von der Bayerischen, ob ich nicht Lust habe, für das Geld der Bayerischen, für den Kunden, für den normalen Kunden, der in ganz normale Lebensversicherung einzahlt, quasi das nachhaltig anzulegen oder ob man da solche Fonds auflegen kann. Zunächst eigentlich für die Bayerische, aber auch mit der Option für Privatkunden. Dann habe ich mir das natürlich erstmal angeguckt, ob das so passt. Ich war früher auch schon mal bei der Gotha für den Vertrieb zuständig. Ich habe da den Ausschließlichkeitsvertrieb geleitet und war auch für das Thema Haftungsdach und Fonds zuständig, also Einführung eigener Fonds. Das war damals neu. Die haben wir natürlich erstmal bei der Ausschließlichkeit eingeführt. Also ich kannte mich da so ein bisschen mit aus, aber war natürlich, musste auch erstmal gucken, ob das Thema so ankommt und habe tatsächlich viele Leute getroffen, die das interessiert, auch aus ganz anderen Branchen. Ein Otto-Versand zum Beispiel, der sehr schnell auf das Thema Nachhaltigkeit gegangen ist oder auch andere Firmen, können wahrscheinlich ganz viele nennen. Und dann gibt es natürlich auch viele Banken, die das Thema dann schon für sich beanspruchen und das gemacht haben. Und ich habe dann der Bayerischen empfohlen, das zu machen. Aber ich habe gesagt, wenn, dann konsequent, ausschließlich und dann wirklich zu 100%. Also dann keine Kompromisse. Weil Kompromisse und das alles, was es sonst schon so gibt oder auch unter dem Stichwort Greenwashing vielleicht gehandelt wird oder wie auch immer, das gibt's ja alles schon. Wir haben uns hunderte von Fonds angeguckt, wo selbst ich überlegt habe, wo das Thema nachhaltig und grün drin sein soll, obwohl da nachhaltig und grün drauf stand. Also da selbst ein Profi erschließt sich das nicht. Und da haben wir gesagt, okay, also wenn wir es dann wirklich 100% grün machen wollen, dann müssen wir es selber steuern. So ist das eigentlich entstanden.
Der richtige Schritt, auf jeden Fall.
Genau, es bedarf natürlich auch Mut, weil ich habe immer gesagt, wenn wir es machen, machen wir es richtig. Also ich möchte dann im Anlageausschuss der Bayerischen sein. Ich möchte natürlich auch mir die Assets vor Ort angucken, auch in der Bauphase schon. Wir kommen ja wahrscheinlich gleich dazu, was wir da genau machen. Aber ich habe gesagt, es macht nur Sinn, wenn ich an allen Stellschrauben bin, Weil es gibt immer diese eine schwache Stellschraube, wo das System dann wieder bricht und dann eben nicht in die richtige Richtung geht. Und das hat die Bayerische dann auch gemacht und hat gesagt, okay, wenn dann setzen wir alles auf eine Karte, machen das 100% grün und bleiben auch dabei, dass diese Tochter im wesentlichen Produktbereich dann auch wirklich nachhaltig und grün bleibt. Und das fand ich damals mutig, weil ich auch mit vielen anderen gesprochen habe, die sowas Ähnliches verfolgt haben und gesagt haben, wir legen mal ein Produkt auf oder wir machen mal ein Thema da dazu, aber konsequent auch die gesamte Kapitalanlage auf Nachhaltigkeit zu trimmen, das hatte gar keiner so richtig im Kopf. Und bin froh, dass die Bayerische das so gemacht hat. Und ich bin dabei geblieben.
Ja, ich finde es auch sehr schön. Also eben, weil viele auch von den Größeren anfangen und das dann so ein bisschen halbherzig machen. Also das erinnert mich auch immer eher so an Greenwashing, als dass man wirklich an das Thema Nachhaltigkeit glaubt. Ja, nicht nur im Lebensbereich, sondern auch im Sachbereich gibt es da ja auch immer wieder Gesellschaften, die da was probieren und wirklich gute Ansätze und Ideen haben. Ich hoffe, dass sich das auf lange Frist noch weiter auszahlt. Also zumindest in unserem Kundenstamm sehen wir, dass das auf jeden Fall eine große Beliebtheit hat, dass die Menschen da immer sensibler für werden, wo landet denn jetzt wirklich ihr Geld und dass das einfach so weitergeht.
Das denke ich auch. Also wir sehen es immer ganz speziell bei den, wir machen immer Umfragen bei jungen Menschen. Wir machen das mit YouGov zusammen und da sehen wir, dass die jüngere Generation also an gar nichts anderes mehr denkt. Und ich sage auch immer, dass die lassen sich das Thema Klimawandel und Klimaschutz auch gar nicht mehr nehmen. Das ist so klar für die, dass es das gibt und dass man dagegen was tun muss. Und wenn man sowieso was tun muss und ohnehin ein bisschen was sparen will, kann man ja auch in diese Richtung sparen, was Sinnstiftendes machen. Also insofern, glaube ich, dieser immer totgesagte Trend, das glaube ich never ever. Also ich glaube, das sind Menschen, die dann auch mit anderen Menschen reden und das hören wollen. Also ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
Das ist ja deren Lebenswelt quasi. Also sie müssen ja was tun und eigentlich müssen wir auch was tun. Also ich habe zwei kleine Töchter und ich glaube, seitdem habe ich das Thema Zukunft noch viel stärker auf dem Schirm, weil es nicht mehr nur darum geht, wie verlasse ich diese Welt, sondern wie hinterlasse ich diese Welt einfach den nachfolgenden Generationen. Und da fehlt mir auch einfach das Verständnis zu sagen, ach, uns geht's doch heute gut. Wird schon irgendwie. Also das...
Das höre ich immer. Genau, das höre ich so oft, dass sie sagen, es ist doch die letzten 60 Jahre gut gegangen, das wird ja noch die nächsten 60. Aber ich sage, und dann? Ja, dann, ja, das ist so spannend. Also.
Ich glaube auch, dass das wird definitiv wieder mehr in aller Munde kommen. Es wird ja auch einfach immer jeden Tag brenzlicher. Also man hört es und sieht es ja quasi auch auf der Welt. Ja,
ja, ich glaube, so ein Stück weit Resignation. Also ich habe das Gefühl, dass das... Also mal gucken, wie es mir so in 20, 30 Jahren geht. Aber je älter man wird, desto weniger nimmt man teil an den aktuellen Entwicklungen, weil man ja auch schon so viel Entwicklung mitgemacht hat und so lang jung war und ja und viele vielleicht verschiedene Epochen der Popkultur, wie auch immer, mitgemacht hat und irgendwann sagt so, jetzt reicht's. Jetzt ist mal genug mit Veränderungen und jetzt wieder was anderes und dann einfach nicht mehr mitmacht und dann so ein Stück weit resigniert, was das angeht.
Wollte ich gerade sagen, ja, die nächsten 60 und dann, also dann darf mein Kind keine Kinder mehr kriegen oder was. Also außerdem, wir reden ja gar nicht von uns, ist ja schön, aber es ist ja auch ein total privilegierter Satz zu sagen, uns ging es doch die letzten 60 gut, wird es die nächsten 60 gut gehen, das trifft auf uns zu. Aber es gibt jetzt schon Inseln, auf denen wirklich arme Menschen leben, die es in 60 Jahren nicht mehr gibt. Also und die es auch zum Teil jetzt schon fliehen müssen, weil sie kein Land mehr haben zum Draufleben. Und das ist ja nur eins von tausenden Beispielen. Also es ist schon eine ziemlich arrogante Art und Weise, mit der Sache umzugehen, wenn man so einen Satz äußert. Ja.
Aber die, also was ich, es geht ja eigentlich nicht nur um Klimawandel, aber es ist natürlich ein Haupttreiber, das muss man schon sagen. Ich bin immer überrascht, wir haben es ja jetzt mit der Ukraine gesehen, wir waren kaum in der Lage, so, sagen wir, so 10, 20 Millionen Ukrainer aufzunehmen, europaweit. Wie soll das denn gehen? Ich habe da mal Kontakt zum Klimainstitut in Potsdam, die sagen, also nach unseren Recherchen wären 2 Milliarden Menschen quasi oder 1,5 Milliarden Menschen auf Dauer betroffen. Wo sollen die hin? Die haben natürlich alle Europa im Kopf. Und also wenn wir das eine noch nicht mal hinkriegen, wie sollen wir dann, wir reden hier über Millionen von Menschen, die quasi ihre Heimat verlassen, du hast es gerade gesagt, deren Insel vielleicht nicht mehr da ist oder deren Lebensbedingungen auch nicht mehr sind. Das ist dann so heiß dort, dass man dort eben nicht mehr leben kann, auch nicht mit der Klimaanlage. Ich will solche Szenarien, Ja, und ich will auch gar nicht so eine Szenarien aufmalen, aber das ist so face to fact, das ist jetzt nun mal so und dann kann jeder Einzelne sagen, oh, das kann ich eh nicht ändern, das ist ja irgendwo ganz woanders, aber die Menschen, die da sind, die wollen dann auch woanders hin, die wollen nämlich zu uns und bei uns sagen so, ach, das bei uns ist schön angenehm warm, das hat man auch im Frühjahr schon mal 20 Grad, wie schön, das brauche ich nicht mehr nach Spanien fahren im Frühjahr oder damals über Karneval ist man ja immer gerne ausgebüxt von Köln aus irgendwo anders hin, das braucht man jetzt nicht mehr, aber das ist ja alles nicht gewollt. Dann können wir hier ein bisschen besser leben auf Kosten von anderen. Und das, finde ich, passt nicht gut zusammen. Ich glaube, dieser Trump, der hat jetzt irgendwie uns vielleicht sogar eine gute Chance gegeben. Er ist ja aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, wir Europäer ziehen das Thema wieder an uns. Also ich habe das Gefühl, es ist ja auch gerade eine Tagung, glaube ich, in Bad Godesberg, dass wir insgesamt wieder international das Thema Klimawandel, überhaupt das ganze Thema Bewusstsein, Demokratie, dass das viel, viel stärker kommt und vielleicht wieder aus dem alten Europa getrieben wird, was man ja doch immer gerne auch in andere Länder oder in den USA abgegeben hat. Vielleicht müssen wir wieder ins Lead einsteigen oder als Leader einsteigen. Und wir waren ja schon mal alle viel weiter, auch in Deutschland. Also ich glaube, dass das alles wieder in die richtige Richtung kommt. Man muss die Themen halt nur anpacken.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube, dass wir in Europa einfach uns viel stärker auf Europa konzentrieren müssen. Wir können uns nicht mehr auf den großen Bruder über den Teich verlassen, das merken wir. Und das dann eben auch in allen Dingen, also auch in dem Thema Investition, ja. Also was können wir hier eigentlich, welche Unternehmen haben wir, wen wollen wir unterstützen, wen wollen wir fördern? Und da haben wir als Konsumenten und auch als kleine Investoren, so im Privatkundenbereich, nicht den Riesenhebel, aber wir haben einen Hebel. Und das finde ich immer verkennt man so, dass man sagt, so, ja, was soll ich jetzt tun? So, ich kann doch eh nichts tun. Doch, aber wenn das jeder denkt, dass er nichts tun kann, passiert auch nichts. Wenn aber 2 Millionen Menschen denken, hey, ich probiere jetzt mal was Kleines und verzichte auf die Plastiktüte oder investiere nachhaltig, so, dann passiert da schon was.
Man überlässt das anderen. Man sagt, ich hab mein Geld auf der Bank, aber ich überlasse das dann anderen, wo die das rein investieren, ob das in Rüstung oder Kinderarbeit oder sonst was. Seltene Erden, das will ich da nicht steuern, das machen andere für mich, aber da muss ich auch mit dem Ergebnis leben und das ist falsch.
Und ich glaube, das wird gerade bewusst. Also durch das, was Trump und vor allem auch Musk da tun, also vielleicht zur Einordnung, wir sprechen gerade Ende März miteinander, wenn der Podcast rauskommt, mal gucken, was dann schon wieder alles passiert ist. Aber ja, also jeder, der in große ETFs investiert, investiert garantiert auch in Tesla. Also ein MSCI World, S&P 500, da ist Tesla ganz oben mit drin. So einfach logischerweise. So, jetzt kann ich den Typen doof finden, aber investiere weiter in meine ETFs. Ist vielleicht auch nicht. Also ich glaube, jetzt fällt uns halt auf, was hängt eigentlich wie miteinander zusammen.
Tatsächlich versuchen wir gerade zu analysieren, was seine Aussagen und seine Ideen, die er ja auch zum Teil im Kongress einbringt. Man darf ja nicht seine täglichen Ideen nehmen, sonst wird man ja auch verrückt. Aber wir haben so 2 Volkswirte mal dran gesetzt und sagen, was heißt das eigentlich ganz konkret, wenn diese Dekrete durchgehen, wenn das im Kongress durchgeht, was hat das für Auswirkungen auf die US-Wirtschaft, was hat das für Auswirkungen? Wir selbst bauen ja auch in den US-Sunbelt, also wir sind auch in den USA investiert. Wir bauen dort nachhaltige Wohnimmobilien, das ist sehr interessant, weil in Amerika und in den USA keiner nachhaltig baut. Die waren völlig irritiert. Ja, die waren total irritiert. Aber ich sagte, ja, genau, warum wollt ihr denn nachhaltig bauen? Das ist doch viel teurer. Und wir gesagt, wir wollen trotzdem nachhaltig bauen. Und die sagten, nein, ihr könnt doch bauen und schnell verkaufen. Und sagten, nein, wir wollen vermieten. Das fanden die alles total irre. Haben gesagt, was macht ihr da für komische Sachen? Und auch für Wiederverwertung von Regenwasser und so, das fanden die alles irre, völlig abgedreht. Selbst eine Solaranlage auf dem Dach in Miami fanden die verrückt. Also ich war überrascht, aber insofern ist es natürlich wichtig zu gucken, was macht der Mann, was für Auswirkungen das hat. Aktuell stellen wir fest, dass das auf Immobilien eigentlich immer positive Auswirkungen hat, aber ich habe den leichten Verdacht, dass er selbst davon profitiert. Aber ich stelle gerade fest, dass er relativ viel in Sachen Immobilienwirtschaft tut und auch, Erleichterung schafft. Das kann man dann auch wieder gut oder schlecht sehen. Aber zumindest ist der Bereich, in den wir investieren, in den USA gut geschützt. Und ansonsten muss man da ja wirklich abwarten, was der macht. Also ich denke, der wird ein Ziel haben, die US-Wirtschaft stark zu machen. Aber man muss halt gucken, das abgleichen mit seinen Maßnahmen, die er macht, ob das dann auch wirklich zielerreichend ist. Also dass er uns nicht fördert, ist klar. Und dass er Europa da auch nicht gerade als besten Freund ansieht, scheint jetzt irgendwie so zu sein. Ob das nur verbal so ist oder auch in Wirklichkeit, weiß ich nicht. Aber er hat zumindest einen Auftrag, sonst wird er ja auch wirklich da nicht gut dastehen, die amerikanische Wirtschaft hochzuhalten. Aber ich gebe dir recht, Helene. Letztendlich, der MSC World, das ist kein World, das ist 70% USA. Da muss man halt genau hingucken, muss man auch genau gucken, was man da mit macht. Ich bin selbst in MSC World investiert, habe mir das auch alles nochmal genau angeguckt, ob man das so lassen soll oder ob man tatsächlich entweder nachinvestiert oder einfach das umschichtet. Ich habe auch europäische Sachen angeguckt. ETF an sich schaffen ja keine Arbeitsplätze und machen auch keine Kita-Plätze oder sonstige Sichten, muss man auch immer sagen. Aber ist natürlich, ich will das nicht verteufeln, das ist halt auch ein Teil des Portfolios. Aber ich merke auch, dass natürlich bei solchen Krisenphasen kommt das Thema Sachwertfonds, und wir haben ja zwei Sachwertfonds, wieder stärker in Fokus. Also die letzten Wochen merke ich wieder bei uns wieder verstärkte Nachfragen nach Themen, nach Investitionen, nach Einmalbeiträgen. Und das macht natürlich Spaß. Und man merkt jetzt auch wieder, dass die Menschen denken oder jetzt auch klar ist, der größte Fonds ist ja der Blue Energy, also die Energiewende in Deutschland, in Europa. Und plötzlich merken sie wieder, Mensch, stimmt ja eigentlich, wir haben ja gar nicht genügend Gas. Ich habe auch wieder gehört, die wollten die Flüssiggasterminals abschalten, so ein Quatsch. Wir sind ja noch gar nicht durch. Die Energiewende ist ja noch gar nicht da. Wir bräuchten dringend russisches Gas, aber das geht ja überhaupt nicht. Also wir haben nach wie vor ein Gasproblem. Auch das ist plötzlich so verschwunden. Und da merkt man wieder, Nein, wir müssen den Ausbau der Erneuerbaren fördern und gleichzeitig natürlich Reserven aufbauen. Und das ist die Energiewende. Und ein Teil der Energiewende zu sein, finde ich, ist ja eine tolle Geschichte. Und das auch noch mit guten Renditen, das macht ja Spaß. Und ich finde, da unterscheidet sich der Kunde. Ich habe ganz viele, die 50 plus, die sagen, ach Uwe, ich habe im Leben viel erreicht und ich will jetzt auch was zurückgeben, mach mir doch irgendwas, was sinnstiftend ist. Also das finde ich dann immer toll, weil dann ist immer klar, was dann rauskommt. Es gibt aber auch Leute, die sagen, du weißt was, Nachhaltigkeit ist mir nicht egal. Ich sage aber, es gibt ganz viele Menschen, auch ganz viele jüngere Menschen, denen ist das nicht egal. Du bist jetzt 55, mag sein, dass du sagst, ne, das typische 60 Jahre gut gegangen oder 55 Jahre, aber tu doch dann wenigstens was für die nächste Generation. Und wenn du dein Geld dann trotzdem vernünftig anlegst, dann kippen die Leute in der Regel auch. Sagen, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, Nachhaltigkeit war nicht so auf dem Schirm. Aber zum Schluss bei ähnlicher oder gleicher Rendite macht das ja Sinn, sein Geld sinnstiftend anzulegen. Da seid ihr ja auch perfekt gut aufgestellt. Ihr habt ja ein gutes Team, habe ich ja schon gesehen. Und genau das ist, glaube ich, das Ziel. Was ich merke, ich will jetzt aber gleich aufhören mit meinem Monolog, was ich so merke, ist natürlich, ja, das hat sich alles so ein bisschen verschoben. Ich werde oft von Journalisten gefragt, gibt es das Thema Nachhaltigkeit noch? Ist das nicht alles ganz anders? Ich sag mal so, wenn wir natürlich gerade ganz andere Probleme haben, das ist ja in Deutschland so. Unsere Wirtschaft ist jetzt auch nicht gerade robust aufgestellt. Da muss man halt ganz viel tun. Wir haben einen Krieg irgendwo in Europa bei der Ukraine, dass man sich gerade mit anderen Themen beschäftigt. Heißt ja nicht, wir sind ja keine Leute, die von morgens bis mittags nur denken, dass das Thema Klimawandel deswegen weg ist. Ganz im Gegenteil. Und das wird doch alles wiederkommen. Das ist in den Köpfen drin. Ich werde auch immer gefragt, du bist ja privat in Berlin, gibt es da überhaupt noch die Klimakleber? Natürlich gibt es noch die Klimakleber, da schreibt aber keiner mehr drüber. Das ist einfach so. Es gibt Menschen, die wehren sich dagegen. Die zeigen das auch offen, aber die werden nicht mehr gezeigt. Früher war das ja ein Skandal, wenn hat sich einer irgendwo angeklebt auf einer Straße. Das wird einfach nicht mehr gezeigt. Also nicht falsch verstehen, nicht, dass ich das unterstütze, aber ich will damit sagen, man hat so das Gefühl, ach, das gibt es ja einfach gar nicht mehr. Der Klimawandel ist irgendwie weg. Diese Menschen auch, diese Verrückten, die sich dafür interessiert haben. Und jetzt gibt es noch Greenpeace, ja, und dann war es das auch. Aber man darf das nicht unterschätzen. Gerade hat solche Bewegungen auch gerade ein Agrarminister und verhindert quasi, weil die eben auch da demonstriert haben und mal ihre Meinung gezeigt haben. Und das ist in Deutschland auch so. Also das darf man nicht unterschätzen. Man denkt immer, das ist so, kriegt ja keiner mit, man kann alles machen. Die Menschen sind hellwach und wenn es dann wirklich konkret wird, dann sind die auch wieder da.
Ja, ich finde, das zeigen die letzten Monate ja auch, ne? Dass also zum einen, dass Medienberichterstattung eine ganz große Auswirkung immer noch hat. Also auch wenn alle Seiten ja über die Mainstream-Medien meckern, konsumiert sie irgendwie doch jeder. So, und dass da immer noch eine große Macht ist, worüber wird eigentlich berichtet? Ja, welche Anschläge werden groß erzählt und welche Anschläge eben auch nicht, ja, dann, wenn der Täter Alexander heißt. Und genauso hat es ja auch das Thema Nachhaltigkeit, ne? Also ich habe gerade über meine Social-Media-Bubble mitbekommen, dass gerade in Bayern die letzte Generation jetzt als kriminelle Vereinigung, also dass es quasi diesen Antrag gibt, die als kriminelle Vereinigung und damit ja quasi als Terroristen einzustufen. Und das finde ich schon, also das kriege ich in den Mainstream-Medien gerade irgendwie nicht mit und finde es so wichtig, das quasi auf den, also das bekannt zu machen, um zu sagen, so, was heißt denn das eigentlich? Ja, also jeder Einzelne, der sich dahin klebt, klar, der kriegt eine Strafe, wenn Dinge sich verzögern. Aber eine ganze Organisation als kriminelle Vereinigung, so im Sinne RAF, die sich für das Klima einsetzen, abzustempeln, hat halt nochmal eine ganz andere Auswirkungen, ja. Also was passiert eigentlich im Land? So, aber du hast schon angefangen. Lass uns wieder zurück zum Thema. Genau, ihr habt den Blue Energy Fonds und den Blue Living. Wieso nennt ihr die blau? Also wieso heißen die Blue irgendwas? Wie unterscheiden die sich von grünen Ansätzen?
Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, wir hatten da mal so ein, also bisher hatten wir alles auch in grün tatsächlich, aber wir haben da mal so einen Pitch gemacht und haben so überlegt, weil das Thema grün war so oft mit Verboten irgendwie behaftet. Da kam auch so ein bisschen das Bashing auf, was ich zum Teil nachvollziehen kann, zum Teil auch nicht. Menschen fühlten sich plötzlich so gegängelt, dass du darfst jetzt keine Plastiktüte mehr nehmen. Also von mir hat man auch mal ein Foto im Supermarkt gemacht, da hatte ich auch eine Plastiktüte dabei. Das ging dann wie da habe ich gedacht, mein Gott, wie schlimm ist das jetzt?
Könnte ja auch schon zum 100. Mal benutzt gewesen sein. Also es ist ja immer noch besser, als
ja,
sie wegzuwerfen,
stimmt.
Sie lieber und zu benutzen.
Ich habe mir das einfach nicht gut überlegt, aber trotzdem, da habe ich so gedacht, das ist ja schon, da wirkt man verfolgt wie in einer Plastiktüte. Also was ich damit sagen will, ist, das soll ja natürlich freiwillig alles sein und man hat zwischendurch mal das Gefühl, also alles mit Grün war so ein bisschen so Zeigefinger, du musst das jetzt so machen, du darfst nur noch das. Das ist auch übrigens das, glaube ich, wo sich Versicherungsvermittler so ein bisschen gewehrt haben, als das aus Brüssel gekommen ist. Es muss jeder Taxonomie mit dem Kunden besprechen. Was heißt das eigentlich? Was heißt Nachhaltigkeit? Das heißt Artikel 8, Artikel 9, das war denen irgendwie zu viel, dass sie das so machen mussten, glaube ich. Und das Thema Freiwilligkeit steckt mehr in der blauen Ökologie. Also die blaue Ökologie ist so technologieoffen, ist auch für alles andere offen, hat auch keine Verbote, sondern arbeitet eigentlich mit dem, was man ansetzen kann, um Dinge zu verbessern. Zum Beispiel arbeiten wir bei Batteriespeicher mit KI zusammen. Also die KI sagt uns, wann es am besten ist, ein- und auszuspeisen und wann es wichtig ist, die Netze stabil zu halten. Wir arbeiten da immer in der Regel mit dem Staat zusammen und KI ist zum Beispiel so eine blaue Technologie, die man eigentlich in der grünen Technologie ungerne eingesetzt hätte, aber jetzt sich eigentlich genau dahin entwickelt, uns nämlich zu optimieren und KI ist ein großer Stromfresser, machen wir uns nichts vor, aber im Zusammenhang natürlich mit Batteriespeichern natürlich sehr, sehr sinnvoll, weil man dann genau die einsetzen kann. Also deswegen blaue Ökologie.
Ich finde blau auch deshalb sehr schön, weil grün mittlerweile ein sehr verwässerter Begriff geworden ist. Also jetzt benutzt ja jeder erstmal grün, sogar bei McDonald's gibt es kleine grüne Schildchen irgendwie. Aber was es damit dann auf sich hat, ne, da muss man dann richtig gucken und da muss man Zeit investieren. Ich finde das ganz clever eigentlich mit dem Blau. Bei unserem Logo ja auch noch in Blau geblieben.
So ein Blaugrün, ne? So ein Türkis.
Genau, so ein Blaugrün, stimmt. Aber das haben wir von Anfang an gehabt, ne? Ganz am Anfang ist das nicht gegründet worden mit der Idee, nachhaltig zu werden. Das ist sehr schnell gekommen, weil einfach die Menschen das sind, die das belebt haben. Die Idee war, fair zu sein zum Kunden und mit der Umwelt und mit seinem, der faire Gedanke war es. Und da war Grün noch gar nicht so, da gab es das auch alles noch gar nicht so mit, also bestimmt, aber wir waren noch nicht in der Bubble.
Spannend, das wäre meine Frage gewesen. Sie hat mir ja gesagt, ich darf auch eine Frage stellen. Wäre meine Frage gewesen, wie ihr auf das Thema gekommen seid. Aber jetzt verstehe ich das aus dem Thema fair heraus, was ja auch nachhaltig ist. Wenn man fair miteinander umgeht, dann ist es immer eine Win-Win-Situation für beide, für den Kunden und für den Vermittler und im Zweifel auch für den Versicherer. Also ja, finde ich gut.
Wir kamen sehr über die soziale Schiene zum ganzen grünen Thema, wenn wir es jetzt doch wieder grün nennen wollen. Ja, das stimmt. Aber letztlich sind wir jetzt natürlich in alle Themen gekommen, denn man kommt einfach automatisch auch in eine Bubble. Und in die Menschen, die nach genau dem suchen, nach fairen und sozialen Themen, die kommen dann eben zu uns, die bringen dann auch andere Themen mit und so weiter. Also so wuchs das ganz organisch.
Und genauso das Thema Nachhaltigkeit hat ja auch nicht nur eine Klimanachhaltigkeit, sondern auch die Kundenbeziehungen nachhaltig auszurichten, bedeutet ja auf Langfristigkeit zu setzen und zu sagen, das ist nicht hier. Ich habe in einem Strukturvertrieb gelernt, bin quasi über einen Strukturvertrieb zur Versicherung gekommen und da gab es diesen berühmten Spruch, anhauen, umhauen, abhauen.
Oh Gott.
Also ich bin mir auch sicher, dass es die heute noch gibt. Jemand einschleusen in die berühmten Strukturvertriebe.
Genau, ja.
Aber ja, und auch das war für mich von Anfang an also absolut nicht das, wonach ich leben wollte, sondern mir ging es quasi um Langfristigkeit, darum, Dinge zu erklären, nachvollziehbar zu machen und nicht zu sagen, hey, ich weiß was, ich sag's dir aber nicht, bitte unten rechts unterschreiben, vertrau mir, sondern zu sagen, hier sind die Infos, jetzt hast du alles, was du brauchst, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und auch das sehe ich heute immer noch, ist nachhaltig. So, weil dann kommt nämlich, und das war von Anfang an irgendwie mein Ziel, auf das Thema Empfehlungen zu setzen. So, ich will nicht kalte Kundenansprache machen, sondern ich möchte, dass ich einen guten Job mache und die Kunden dann sagen, hey, das ist ein guter Job im Laufe der Zeit und dann sagen, hey, wenn du hast auch ein Thema, sprich doch mal mit Helene. Und das, ja, habe ich jetzt seit wirklich einigen Jahren, dass ich eigentlich nur noch Empfehlungsakquise mache.
Na, toll,
sonst kommen
toll.
Empfehlungen.
Das spricht ja auch für dich, dass, also für die Kundenbeziehung, weil man ja eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen will. Und das schafft man nur, wenn man Empfehlungen kriegt, heißt es, dass es intakte, gute Kundenbeziehungen sind. Sehr spannend. Also, was ich, das Thema immer wieder so unterschätzt wird, wir haben natürlich das Thema Klima ist bei uns auch im Vordergrund, aber das Thema S, Soziales, wird immer so ein bisschen unterschätzt. Tatsächlich haben wir mal zwischendurch einen Anruf aus dem Familienministerium bekommen, dass wir aktuell die meisten Kita-Plätze bauen. Das war mir gar nicht klar.
Ah, aber cool.
Wir machen ja, wusste ich wirklich nicht. Ich meine, wer weiß das auch schon, weil es ja so Länderebene ist oder Städteebene. Und tatsächlich, wir haben bei allen größeren Objekten, haben wir tatsächlich Kita-Plätze überall dabei. Manchmal 80 Plätze, in Köln haben wir 160 Plätze. Und das war eben letztes Jahr tatsächlich so, dass wir einfach am meisten Kita-Plätze gebaut haben, weil wir eben auch relativ viel gebaut haben. Aber das war mir auch nicht bewusst. Also ich weiß natürlich, beim Thema S, Soziales, nenne ich den Anteil unserer Sozialwohnungen immer. Die sind, oder man nennt jetzt mietpreisgedämpften Wohnraum. Sozialwohnung sagt man nicht mehr. Das ist dann mietpreisgedämpfter Wohnraum. Ja, muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Man möchte die Mieter natürlich nicht diskriminieren. Deswegen sagt man nicht, das sind die Sozialwohnungen, das sind die anderen Mietern, sondern das ist ein mietpreisgedämpfter Wohnraum und das ist ein normaler ohne Mietpreisdämpfung, also, wie ich mal auch sage. Ihr wisst, was ich meine.
Ja, aber das Wort, das hat mich schon immer gestört. Sozialwohnung oder Sozialhilfeempfänger. Also man sagt ja auch immer Sozialschwächer. Warum eigentlich? Die sind finanziell schwächer und nicht sozial. Also es ist auch nicht so, dass die Menschen nicht arbeiten wollen. Da gibt es natürlich mal den einen oder anderen. Ne? Also da kann man sich auch ewig streiten. Wie kam es zu diesem Wort? Zu diesem Sozialschwächer, Sozialhilfe, Sozialwohnung. Gut, Sozialhilfe schon noch. Da gehe ich schon noch mit. Das ist aber dann wieder die andere Seite, die dann eben sozial diesen Menschen helfen will. Ne? Aber Sozialwohnung, ich verstehe es nicht. Also
es ist auch so, dass die Leute arbeiten. Also das ist einfach nur, die haben mehrere Kinder und haben deswegen
oder das,
eben
klar.
Genau, und die arbeiten ganz normal und können aber eben mit 3-4 Kindern das finanziell nicht schaffen und brauchen
ja,
deswegen
oder Alleinerziehende. Also
ja, genau.
Über all diese Dinge oder Krankheiten, die einem im Leben passieren können, brauchen wir hier nicht reden. Ich denke, auch unsere Zuhörer sind da komplett mit uns d'accord.
Ja, genau. Da braucht man eben auch solchen. So ein Wohnraum muss eben auch geschaffen werden. Und da machen wir in der Regel etwas um die 10%, manchmal 15% bieten wir an, Sozialwohnungen mitzugestalten. Und das ist auch immer gut. Ich finde auch für die Durchdringung ist das gut. Es ist ein guter Mix, dass die Kinder auch alle miteinander spielen, aus sozial Schwächeren und eher Stärkeren. Also jeder lernt da von jedem was. Und ich glaube, das ist eine gute Durchmischung. Aber
ja,
das fand ich spannend mit den Kita-Plätzen. Da war ich überrascht. Bin jetzt nicht eingeladen worden ins Ministerium, aber genau. Aber ich habe das dann mal gehört und es ist auch eine tolle Geschichte. Und was wir es auch immer wieder so toll finden, also wenn wir jetzt Solarparks und Windparks bauen, denkt man immer so, okay, das ist ein klassischer deutscher Investor, der kommt da und baut so Riesenparks. Also wir gucken uns auch immer eine soziale Komponente aus. Also wir wollen die Welt immer ein bisschen besser verlassen oder hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben und fragen dann in der Regel bei der Stadt an, wo wir bauen. Also in Almeria zum Beispiel haben wir gefragt, ob wir da irgendwie noch was helfen können. Und da hat er gesagt, wir bauen gerade einen Kinderhort, einen Kindergarten, um eine Tagesstätte. Das war so ein, ich würde mal sagen, fast zusammengefallener alter ja, Herrensitz, würde ich mal sagen. Und da haben wir dann den Turm mit saniert und hatten quasi unseren Beitrag dazu geleistet, dass da Kinder quasi wieder in so einen Kinderhort gehen können. Und in Portugal, das fand ich ganz interessant, da war mitten im Solarpark eine Windmühle, die aber schon sehr zerfallen war. Man konnte es aber noch erkennen. Also ich würde mal sagen, so ein Drittel, Viertel stand da noch. Und wir wollten die natürlich abreißen, um die Fläche zu vergrößern. Und dann kam so eine ältere Dame und hat uns Bilder gezeigt, die also wirklich uralt waren und haben gesagt, das ganze Dorf hat hier früher quasi in der Mühle das Korn gemahlen und hat das ganze Dorf mit Nahrung versorgt. Und haben wir mit dem Bürgermeister geredet und der hat uns auch noch uralte Bilder gezeigt, hat uns alte Sachen gezeigt. Das war wohl die einzige Mühle, die es dort gab und die quasi alle Ländereien, alle Bauern drumherum versorgt hat, waren tatsächlich schon 400 Jahre alt. Und da habe ich gesagt, wir werden Teufel tun, die abzureißen. Ich habe gesagt, lass die in der Mitte stehen, baut drumherum und wir haben die wieder aufgebaut. Und da waren die uns sehr dankbar. Das ist eine Kleinigkeit nur gewesen. Das ist auch keine große Investition, aber ich habe...
Das ist ganz rührend.
Ja, das ist wirklich, das nimmt man ja gar nicht so wahr. Da denkt man, das ist ein zusammengefallenes Haus. Aber die Menschen haben sich dafür eingesetzt. Sie haben gesagt, das hat uns damals das Leben gerettet. Und die hat auch noch bis vor, was weiß ich, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, hat die auch noch funktioniert. Aber in den letzten 60 Jahren wohl dann nicht mehr. Aber 400 Jahre alte Windmühle, die steht da jetzt. Und die Leute freuen sich. Das ist jetzt auch nichts Besonderes, aber immerhin. Und wir haben dann in Portugal... Weiß ich noch, wie ich da, habe ich mit Bauern gesprochen, weil wir haben natürlich da auch in den Bergen quasi so eine Mauer gebaut, sieht nicht schön aus, ist mitten auf 2000 Meter Betonmauer und die haben sich dann bei uns bedankt und ich habe gedacht, die wollten mich eher mit Steine bewerfen oder mit Tomaten. Und war überrascht, dass da so mehrere Bauern auf uns zukommen. Hab dann auch unseren Übersetzer gefragt, was wollen die jetzt von mir? Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ich sag, ich kann ja denen kaum helfen oder ich weiß gar nicht, was soll ich denen jetzt erklären? Und dann haben die gesagt, der will dir was Nettes sagen. Und ich habe gesagt, bestimmt nicht zu der Betonwand, die wir da gebaut haben. Aber das war tatsächlich so, das muss man dann auch wissen, dadurch, dass wir dieses Schmelzwasser oben gestaut haben, fließt jetzt in diesen Fluss 365 Tage im Jahr Wasser. Und der Bauer hat erklärt, dass er ab Mai immer seine Kühe und seine Ziegen immer auf den Berg hochtreiben muss, weil unten in der Senke, wo sonst immer Wasser war früher, ab Mai kein Gras mehr ist, weil ja das Wasser nicht mehr fließt. Und durch unseren Staudamm haben wir jetzt 365 Tage im Jahr Wasser, abgesehen davon, dass Insekten da auch leben können und Fische. Ich will da nicht so tief jetzt reingehen in die Biosphäre, aber der sagt, ich bin so dankbar, ich bin älter geworden und habe meine Kühe und meine Ziegen jetzt in der Senke und die haben da so ein bisschen was abgegraben und der hat seine Kühe da unten. Das sind manchmal so kleine Dinge.
Wirklich schöne Geschichten sind das.
Ja, und er sagt, die Mauer ist ein Segen für uns im Dorf, weil wir jetzt endlich hier unser Vieh nicht mehr hochtreiben müssen und wir müssen die dann ja oben wieder einsammeln und wieder runtertreiben und wir werden ja alle älter. Und das ist so faszinierend, das sind so Kleinigkeiten.
Ja,
und wie habt ihr es denn gemacht? Dann haben wir so einen Klamm von dem Fluss, so einen kleinen Seitengraben, und da fließt immer ein bisschen was in diese Senke rein, die ist im Schatten. Und deswegen ist das ganze Jahr lang ist dort Gras. Und das ist einfach faszinierend. Und in dem anderen Staudamm haben wir es so gemacht, das ist ein Kaskadensystem, das ist wirklich nicht so schön. Das ist also dass es oberhalb gebaut wurde, das sind Riesenrohre, vielleicht so 8 Meter Durchmesser und da sind Turbinen drin und wir haben da 8 Turbinen mehr oder minder hintereinander. Das ist natürlich ein höherer Ertrag, also auch eine höhere, also wenn man schon mal sowas baut, hat man natürlich dann nicht nur eine Turbine, sondern 8 Turbinen. Aber zum Schluss kommt das Wasser unten im Dorf an und dann haben wir noch einen Filter davor gesetzt. Das heißt, aus dem Brunnen kommt jetzt gefiltertes, haltet euch fest, glasklares Bergwasser an. Im oberen Bereich auf 1600 Meter sieht es natürlich nicht schön aus, in große grüne Rohre, die 8 Meter im Durchmesser sind. Aber das ist dann zum Schluss unterirdisch und im Dorf kommt da sauberes Wasser an. Auch da wurde ich dann gebeten, da auch von dem Brunnen Wasser zu trinken. Und tatsächlich kommen die Leute aus den Häusern und füllen sich das in Wasserflaschen ab. Und der Kioskbesitzer hat gesagt, er ist ein bisschen böse mit mir, weil er weniger Wasser verkauft. Er sagt, die Qualität ist besser als das, was er in seinen Plastikflaschen drin hat. Aber er würde mehr Bier jetzt verkaufen. Also das sind alles so Kleinigkeiten. Ja, das ist alles so Kleinigkeiten, die einem auch so unter der Haut gehen, wo ich dann sage, also ich sage, das ist ja unschön mit den Röhren hier drauf. Also kann man das nicht? Nee, sagt das Kaskadensystem, dann, wenn wir mehrere Turbinen hintereinander, dann müsst ihr entweder in den Fluss weitermachen oder, und jetzt haben wir es so in so Dings, aber zum Schluss kommt unten im Dorf im Brunnen gefiltertes Bergwasser an und das muss man dann erstmal auch verstehen, dass man da auch gute Sachen tut, also und das versuchen wir halt überall so zu machen, in jedem Bereich, wir haben auch einen Windpark auf dem Fjord gebaut, da habe ich gesagt, kriegen wir niemals eine Baugenehmigung, ich weiß ja, wie schwer das in Bayern ist, aber oben auf dem Fjord Da müsst ihr euch wirklich mal Bilder schicken. Also das ist majestätisch, wenn man mit einer Fähre da auf diesen Fjord zufährt und oben aufgereiht so 55 Windräder und die drehen sich da. Also das ist magisch fast gewesen. Und da haben wir tatsächlich so, da hat uns der Ort gefragt, ob wir da auch eine Straße so hinbauen können. Müssen wir sowieso, um die Windräder aufzustellen, aber noch an so eine Seite. Das ist natürlich auch ein wunderschöner Blick. Da unten ist ein Dorf, ich weiß nicht, 8000 Einwohner, glaube ich. Die haben sich auch beteiligt. Und dann haben wir da quasi so einen Platz geschaffen und da machen die ihre Sommernachtswende drauf. Also einmal im Jahr gehen die in den Windpark hoch. Also das muss man auch mal. Die wandern durch den Windpark. Als wir da waren, waren bestimmt 30 Gäste, die dort durch den Windpark wandern. Das muss man auch mal. In Deutschland macht das kein Mensch. Wir haben dort Wanderwege angelegt, sind auch Moosfelder und so. Sieht also wirklich sehr schön aus. Ist also ein sehr, sehr, sehr feuchtes Gebiet. Und auf diesem Platz findet einmal im Jahr, im September, glaube ich, dieses Fest Stadt, wo wir auch eingeladen waren. Und also das berührt einen einfach, dass man sagt, dass die Menschen sagen, könnt ihr uns helfen? Wir finden den Fjord so toll, aber das ist zu anstrengend, dort hochzukommen. Könnt ihr da nicht noch eine extra Straße bauen, dass wir quasi oben so einen Dorfplatz haben, wo wir einmal im Jahr so ein Sommerfest machen können? Und das finde ich so faszinierend. Das ist in der Nähe von Bergen.
Ach, guck mal, cool.
Ja, das ist echt toll. Genau, der Windpark heißt witzigerweise Tesla, hat aber mit Tesla natürlich nichts zu tun, einfach nur, ja genau.
Also das war ja eigentlich auch mein Nachname. Also.
Ja, genau. Aber das ist wirklich wunderschön, das ist auch toll, wenn das so von den Menschen angenommen. Wir haben dann so eine Paragliding-Abflugstrecke noch gebaut. Wie weit die genutzt wird, kann ich natürlich nicht sagen, aber wir haben dann so eine Fahrradstrecke, Mountainbike-Strecke. Ich kann euch mal die Seite schicken. Das ist wirklich toll. Die Leute nutzen das jetzt auch. Ich meine, ja, kein Mensch wäre in den Windpark reingegangen oder wäre da über einen Fjord gefahren, aber jetzt gibt es halt die Möglichkeit, mit Mountainbikes da durchzufahren, zu wandern. Und wenn man sowas auch schaffen kann durch kleine Maßnahmen, dann ist das was Tolles. Dann lieben einen auch die Menschen. Dann sagen sie nicht, oh, die blöden Windräder, da ist natürlich auch mal laut, wenn es denn der Wind bläst, sondern die sagen, toll, dass sie das gemacht haben. Jetzt können wir unseren eigenen Hausfjord quasi selbst besteigen, ohne dass wir klettern müssen, weil wir Wege haben. Also es ist, wenn man den Menschen zuhört, ist es manchmal so einfach, Dinge zu tun, das mit guter Rendite, aber mit gutem Gewissen eben auch zu machen. Und na klar sind die Menschen in Norwegen oder überhaupt in Skandinavien da viel offener für sowas. Die arbeiten viel mehr mit der Natur als wir. In Deutschland was zu genehmigen, brauche ich euch nicht zu erzählen. Das ist eine schwierige Geschichte. Aber das macht natürlich dann, das macht Spaß und Freude.
Ja, gemeinsam Dinge zu machen, ne?
Ja, genau.
So,
ja.
Jetzt hast du schon ganz viel erzählt. Meine nächste Frage wäre gewesen, also du hast es schon gesagt, mit dem Blue Energy Fonds investiert ihr in erneuerbare Energien wie Wind, Wasser und Solarkraft. Und jetzt hast du schon uns ein paar Projekte erzählt, sehr, sehr spannend.
Ja, wirklich toll.
Wie wählt ihr denn die Projekte aus, in die ihr investiert?
Ein Zusatz noch, wir sind auch der Fonds mit den meisten Batteriespeichern. Also mir war relativ, das ist immer so im Leben, ich bin auch sehr old-fashioned, weil ich natürlich mir alles angucke und die Leute mir dann sagen, weißt du was, das ist toll mit eurem Solarpark, aber eigentlich abends haben wir in Almeria zum Beispiel, versorgen die Stadt Almeria mit Solarstrom. Aber abends hat mir der Bürgermeister gesagt, muss er mal seine Gaslaternen anmachen. Und da habe ich gesagt, ja, gut, abends scheint keine Sonne, wie soll ich das machen? Er sagt, damit Speicher. Da haben wir also vor 5 Jahren das erste Mal drüber geredet, über Speicher. Und da habe ich so überlegt, ja, das macht ja Sinn, das stimmt ja auch. Tagsüber haben wir ja alle Strom, aber abends natürlich nicht. Also wie funktioniert das mit den Speichern? Dann waren wir natürlich noch nicht so weit. Und jetzt haben wir vor ein paar Jahren in Belgien den größten Speicher Europas gebaut. Und das ist wirklich toll, weil erneuerbare Energien sind ja nur beherrschbar, wenn du Speicher hast. Das heißt, du hast nicht immer Wind, du hast nicht immer Sonne, aber wenn du einen Speicher hast, spielt es gar keine Rolle, weil du die überschüssige Energie immer einspeisen kannst und dann die Bevölkerung mit Strom versorgen kannst, wann immer du willst. Und das ist eine tolle Idee. Und das haben wir relativ schnell aufgegriffen, waren der erste Fonds, der überhaupt einen Speicher in Europa gebaut hat, in Belgien. Das muss ich eben als neues Asset quasi mal erwähnen. Und wir bauen jetzt nur noch. Also ich versuche alle Projekte, die im Bau sind, noch mit Speichern anzureichern, was manchmal schwierig ist. Ich muss auch manchmal die Regierung davon überzeugen, dass sowas sinnvoll ist. Das hat auch noch nicht jeder so verstanden. Aber Belgien hat das sehr gut verstanden. Belgien schafft schon so viel Strom, grünen Strom, wie es auch verbraucht, nur nicht zu der Zeit und an den Tagen. Und deswegen haben die meisten Speicher schon gebaut und auch eine sehr gute Regulatorik, dass man da einfach Speicher bauen kann. Und andere Länder ziehen nach, das nächste nächste größte Projekt, übrigens das erste in Deutschland, ist in Strübbel, in Schleswig-Holstein, also bei euch um die Ecke. Da kann man auch mal eine Tour hinmachen, kann ich euch gerne mal zeigen. Das sind gigantische Speicher. Ich finde sowieso immer gut, wenn man sowas auch mal gesehen hat, auch gerade für Kunden, dass man sagt, ich war selbst da, hab's mir angeguckt, das gibt es wirklich. Das ist ja so Real Asset zum Anfassen bei uns immer. Genau, und das Thema Speicher wird ein ganz, ganz großes Thema sein. Tatsächlich fließen gerade 60% der Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien in Speicher. Ich glaube, das wird sich nicht alles realisieren lassen. Das ist ein Thema, was man braucht. Aber das Thema Ausbau erneuerbarer Energie wird trotzdem eine große Rolle spielen. Das Thema KI spielt natürlich eine ganz große Rolle. Das darf man nicht vergessen. KI schluckt so viel Strom. Wir sind ja erst am Anfang. Ich glaube, die deutsche Industrie macht aktuell 20%, nutzt erst KI. Wenn das alles noch kommt, werden wir noch mal viel mehr Strom brauchen. Da will man natürlich grünen Strom haben. Die Luftfahrtindustrie schreit. Ich habe gerade gestern wieder einen Artikel gelesen nach grünem Wasserstoff. Den kannst du aber nur herstellen über Solarparks und Windparks, über überschüssige Energie. Also das Thema Wasserstoff ist noch so ein Thema, was wir in der Zukunft auf der Pipeline haben werden. Also das ist noch einiges in Mache. Aber jetzt habe ich tatsächlich die Frage vergessen, weil ich mit dem Batteriespeicher, das war mir noch wichtig, dass ich das sage. Wir bauen nämlich gerade, warum in Schleswig-Holstein? Das ist relativ simpel. Die Windräder werden immer abgestellt. Ich habe mich immer schon geärgert, dass ich, wenn ich an der Autobahn mal fahre und der Wind weht und die Windräder werden abgestellt, dann heißt es immer, wenn ich da anrufe, ja, wir haben Überkapazitäten, die Netze sind überlastet. So, nur ein Speicher spielt gar keine Rolle. Wir stellen die ab. Eigentlich das, was wir haben wollen, stellen wir ab und Kohlekraftwerke fahren wir hoch. Das ist völliger Blödsinn. Und jetzt brauchen wir Schleswig-Holstein, so hoffe ich, die Windräder nicht mehr abzustellen. Die können weiterlaufen und wir speichern einfach ein.
Cool.
Aber jetzt zurück zu deiner Frage, die ich jetzt... okay. Genau. Also...
Ja.
Genau, also einmal ist natürlich, dass es gibt in Europa, das wissen viele gar nicht, verschiedene Strommärkte. Also Skandinavien hat einen eigenen Strommarkt, bedingt durch einen sehr starken Anteil von Wasserkrafträdern. Wir selbst haben 240 Wasserlaufkrafträder, also in Flüssen integrierte Turbinen in Norwegen und in Schweden. Und das Thema Wasserkraft spielt da eine große Rolle. Also sind auch die Strompreise anders, je nachdem, wenn es viel regnet, hast du extrem niedrige Preise, dann gibt es so diesen litauischen, also eher östlichen Markt nochmal, Polen ist mit da drin, dann gibt es Iberische Halbinsel, ist ein ganz anderer Markt, natürlich geprägt durch Solarenergie, und Deutschland und Frankreich ist auch nochmal ein anderer Markt. Das heißt, du musst in die verschiedenen Märkte rein, du musst die verschiedenen, da verschiedene Assets haben, also entweder regnet es ja, gibt Wasser, Sonne oder Wind, eins ergibt es ja immer, und dann musst du das halt aufteilen. Also was wir gucken, ist, dass wir haben einen sehr starken Partner mit Aquila Capital, die haben 15 Milliarden under Management, die haben sehr viele Projekte und meine Aufgabe ist es eben, uns so breit aufzustellen, dass es immer gut für den Kunden ist. Also ich habe im Wesentlichen die Kundenbrille auf und die Vermittlerbrille. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich werde natürlich von der Bayerischen bezahlt, aber ich bin auch manchmal der miese Peter, weil ich natürlich andere Interessen verfolge, weil ich natürlich schon die Regularien der Bayerischen, da bin ich natürlich voll drin, aber ich habe einen anderen Blickwinkel. Also ich brauche Rendite für meine Kunden, vernünftige Rendite, langfristige, nachhaltige Rendite. Und möchte auch, dass die Menschen zufrieden sind, die mit uns investieren. Ansonsten habe ich ja gar nicht die Chance, diese Energiewende auch wirklich hinzukriegen, denn der Staat alleine kann es nicht finanzieren. Also sind es privatwirtschaftliche Unternehmen oder auch Privatkunden, die eben da investieren. Und ich sage immer, ich bin ja auch manchmal in so politischen Diskussionskreisen drin, war auch gerade wieder mit einem, den Namen sage ich jetzt nicht, einem Kollegen von der CDU zusammen und habe gesagt, es macht gar keinen Sinn, die Steuern zu erhöhen, sondern die Leute haben Kapital. Wenn ihr die Räume frei macht, dass wir schneller investieren können in erneuerbare Energien, dann kriegen die Leute eine Rendite statt eine Steuer. Also kein Mensch zahlt doch freiwillig oder gerne eine Steuer und ist dann dankbar für eine Ökosteuer, statt einfach zu sagen, das gleiche Geld könnt ihr in einen Fonds reinzahlen und kriegt eine Rendite von 5 oder 7%. Das macht den Leuten doch viel mehr Spaß. Also wieder das Thema Verbote, zu sagen, ich erhebe eine Steuer, halte das für schwachsinnig, sondern eher die Anreize zu schaffen, dass die Menschen sagen, pass auf, wir nehmen euch nichts weg, sondern ihr kriegt noch was dazu, wenn ihr einen Teil dessen tatsächlich ökologisch investiert. Und das finde ich viel sinnvoller. Und da braucht man natürlich sowas wie euch, Vermittler, die sich da ein bisschen auskennen, die das den Kunden auch breit gesteuert darstellen können. Das ist eben so der wichtige Punkt. Und ich glaube, dass da auch die Politik noch ein bisschen lernen muss, dass das Thema nicht über Steuern und dergleichen regeln, sondern es gibt genügend Kapital in Deutschland, die all dieses schaffen kann, auch die Energiewende. Und genau, und zum Thema Auswahl ist es so, dass wir einen Anlageausschuss haben, da sitzen mehrere Vertreter drin von der Bayerischen, auch manchmal externe, und dann gucken wir uns eben genau diese Themen an. Ich brauche immer eine bestimmte Rendite, ich brauche immer 7+, das heißt, nach Fondskosten sollen bei den Kunden immer zwischen 5% und 7% ankommen, und deswegen gucke ich halt nach Assets, die langfristig möglichst 30, 40 Jahre auch diesen Ertrag erwirtschaften. Das heißt, ich habe einen anderen Blick auf diese Anlagen als vielleicht ein Großinvestor, der sagt, ich bin auch mit 5% zufrieden. Wir versuchen viel Eigenkapital finanzierte Assets zu kaufen. Das heißt, wo nur wir drin stecken, dann können wir das auch bestimmen, wie wir damit umgehen. Genau, und bei größeren Projekten, wir haben einen Windpark, der hat 500 Millionen gekostet. Da haben wir zum Schluss natürlich nur 10% genommen, 50 Millionen. Bei 500 Millionen ist natürlich auch für uns eine Riesensumme. Wir sind Mittelständler. Aber wir wollten eben an diesem größten Windpark in Norwegen auch beteiligt sein. Und genau, und haben dann da, also so ist so etwa die Auswahl. Ich gucke immer, dass die Region stimmt, dass der Mix stimmt. Ich versuche, die neueste Technologie reinzubekommen, versuche mich viel mit den Kollegen abzustimmen. Genau, ich tanze da auf sehr vielen Hochzeiten. Aber das macht mir eben auch Spaß, weil dann bist du auch sprachfähig, dann weißt du auch genau, was eigentlich für Auswirkungen hat oder was bedeutet das, wenn ich zu diesem Solarpark noch einen Speicher baue. Das kann man sich dann alles sehr schön ausrechnen, und das macht natürlich dann Freude.
Das stimmt. Ja, also ich habe im Vorfeld, also klar, wir vermitteln ja eure Produkte, auch mal reingeschaut, also die, und das kann ja auch jeder Kunde, also zu schauen, wo sind denn da jetzt wirklich die Projekte? Der
genau.
Windpark Matzen ist mir hängen geblieben, ich genau. fand den Namen so schön.
Ja.
Genau, diese Batteriespeicher, also da wirklich mal zu schauen, so wo investiere ich denn rein? Also nicht zu wissen, ja. ich investiere in 1500 verschiedene Unternehmen, sondern hey, mir gehört ein winziger Teil, wenn ja. man so will, dieses Windparks und dieses Batteriespeichers.
Das ist so, ja, genau.
Ja, ja, also auch nochmal eine andere, ja, ein anderer Bezug, ne? Eine andere Greifbarkeit ja. der Investition. Ja, sehr
Wir
spannend.
Hatten tatsächlich am Anfang, ich war natürlich auch am Anfang noch so ein bisschen sehr euphorisch, da habe ich gesagt, ob man an jedem Windrad vielleicht so Kundennamen ranmachen kann.
Ja, dass
man
gut. sagt, also, diese Bank ja, wurde gesponsert jeder, von. So.
Ja, zum Beispiel das ist genau sowas, dass man einfach sagt, guck mal, da steht jetzt von Elisabeth bis Peter alle drauf, und dann dieser Park ist im Wesentlichen durch diese Menschen mitfinanziert worden. Das ginge dann natürlich nicht, weil wir jeden Tag neue Neukunden haben. Da habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht und jeder ja von jedem etwas gehört. Aber ich fand so die Idee so am Anfang so toll. Ich sagte, die Leute brauchen Bezug dazu. Und dann kamen wir auf die Idee, so eine digitale Investmentreise zu machen. Das heißt, alles zu filmen in 360-Grad-Videos, dass sich jeder auch wirklich in den Windpark einloggen kann und sich das alles vor Ort auch mal so in 2D oder 3D angucken kann. Das war dann quasi die Alternative zu den Namensschildern, weil ich gesagt habe, Mensch, ich kann denen natürlich sagen, da steht ein Windpark und da gehört auch euch zum Teil, aber wie schaffe ich den Bezug? Und das schafft man dann tatsächlich, indem man sich Videos anguckt und sagt, guck, genau da, das sind die Windräder, die hast du mitfinanziert. Ja, ist eigentlich eine schöne Sache.
Mhm, finde ich auch. Jetzt habt ihr ja neben dem Blue Energy auch in 2021 den Blue Living mit aufgenommen. Du hast es schon angesprochen, da ja. geht es um nachhaltiges Bauen, also nachhaltige Immobilien. Wie kam der zweite Fokus im Prinzip? Also warum diese zwei großen Bereiche?
Ja, genau. Ich habe mir angeguckt, was für Megatrends gibt es eigentlich oder was muss man eigentlich machen? Immer dem Stichwort Klimawandel so ein bisschen. Also ich will das zwar nicht überstrapazieren, aber so ein bisschen habe ich das immer im Hinterkopf und habe gedacht, was zahlt eigentlich am meisten auf den Klimawandel ein? Und tatsächlich sind natürlich, wenn die Gemeinden wirklich alle klimaneutral werden wollen, brauchen sie nachhaltige neue Immobilien und weniger die Bestandsimmobilien. Und da haben wir eben geguckt, was kann man machen, was kann man in den Gemeinden machen? Und am Anfang war das schwer, jemanden zu finden, der konsequent nachhaltig bauen will, weil das ist natürlich dann schon teurer, das ist auch anstrengender, das sind natürlich auch viel mehr Dinge einzuhalten, so Architekten-Goldstandard und so, das hat so viele Auflagen, da haben immer viele abgewunken und gesagt, nee, machen wir nicht. Und zum Schluss haben wir mit Empira einen der größten Immobilienentwickler gefunden. Einen weiteren Immobilienfonds braucht kein Mensch, aber das Thema Nachhaltigkeit Teilweise nutzen wir das Regenwasser für Toilettenspülung, teilweise, also auf allen Häusern haben wir Solaranlagen auf dem Dach, wir haben Wärmepumpen drin, wir haben in der Regel Kita-Plätze, das heißt also, die junge Mutter kann ihr Kind abgeben, wenn die von zu Hause arbeitet und das Kind krank wird, kann sie es auch mal schnell wieder zurückholen, also ganz schnell in Bezug. Wir haben in Köln, bauen wir gerade 750 Wohnungen, das ist eine eigene Stadt und sogar autofrei, dass man in die Tiefgarage, durch die Tiefgarage zu einzelnen Aufgängen kommen kann, bei dem Haus dann wieder hochfahren kann oder reingehen kann. Da haben wir mit der Stadt zusammen so ein Konzept, so ein Mobilitätskonzept entwickelt. Also da stehen immer Car-to-Go-Fahrzeuge drin und abends müssen die Fahrzeuge auch zurückgebracht werden in die Garage, sonst gibt es da Strafen. Also das heißt, es muss immer zur Verfügung sein. Was wollen wir machen, wenn die alleinziehende Mutter mal mit dem Kind zum Arzt muss? Dafür brauchst du nicht extra einen Wagen, aber dann ist sie mobil oder auch mal einkaufen will. Das waren alles so Themen, die da schon eine Rolle gespielt haben. Elektromobilität war ein großes Thema. Wir haben 80% der Stellplätze mit Ladevorrichtungen versehen. So viel gibt es überhaupt in ganz Köln nicht aktuell. Also wir haben da fast jeden Parkplatz mit Ladesäulen schon versehen, weil da irgendwann kommt das ja logischerweise. Und das sind alles so Themen, die eben anders sind als woanders und das Ganze vielleicht ein bisschen liebenswerter machen. Wir haben dann geguckt, das hat aber die Stadt Köln angeregt, muss ich sagen, die gesagt haben, Mensch, kann man das so ein bisschen bei den einen, in dem einen Bereich eher Familie mit jungen Kindern, in dem mittleren Bereich mit mittleren Kindern und hinten eher so ein Jugendzentrum noch zu bauen für Familien mit älteren Kindern. Das verschwimmt sich natürlich im Laufe der Jahre, weil die natürlich auch dann wieder älter werden, die Kinder. Aber das kann ich nachvollziehen, dass es soziale Spannung gibt, dass ein 17-, 18-Jähriger andere Ideen hat und vielleicht auch schon mal raucht als so ein 5-Jähriger oder irgendwie sowas, dass es da andere Spielplätze geben muss für Kleinkinder und Abenteuerspielplätze eher für den 15-, 16-Jährigen. Also das haben wir alles ein bisschen berücksichtigt, fand ich auch neu für mich. Kannte ich so noch nicht, dass man Quartier auch ganz anders mal entwickeln kann. Also das ist spannend, aber das ist das Thema nachhaltiges Wohnen. Das wird immer mehr kommen. Haben wir tatsächlich auch in den USA jetzt eingesetzt. Da bauen wir nachhaltige Hochhäuser, also teilweise 370 Wohnungen, einen großen Tower in Dallas. Also es ist wirklich faszinierend, dass die einen finden das toll, was wir machen, und andere sind völlig überrascht und sagen, warum macht ihr das? Das ist ja völliger Blödsinn. Aber USA ist halt so ein spezielles Thema. Wir bleiben uns trotzdem treu. Wir sagen, also es ist so ein LEDD-Standard, Nachhaltigkeitsstandard, den halten wir ein. Und wir führen das halt überall ein. Und wer weiß, vielleicht haben wir auch irgendwann Nachahmer in den USA, dass sie sagen, ach, so schlecht war die Idee gar nicht mit den Solaranlagen auf dem Dach. Dann kann man nämlich den Pool beheizen, was in Miami in der Regel kaum nötig ist. Aber es gibt eben auch mal kalte Tage und dann sind die vielleicht froh. Aber man kann natürlich mit der Solaranlage auch die Klimaanlagen beheizen und. Klimaanlagen an sich sind ja nicht gerade freundlich. Aber wenn man das mit Strom nehmen, also wenn man den Strom nehmen kann, den man selbst erzeugt, ist das sicherlich besser, als wenn man auch noch die Netze damit belastet. Also insofern, ja, genau, ist das so ein Thema, was wir da machen.
Das heißt, ihr seid selbst Immobilienentwickler, also ihr entwickelt die Projekte und setzt sie dann auch um und verwaltet sie dann später quasi.
Genau, Empira macht das. Wir machen auch nur Wohnimmobilien. Das ist also auch eine Besonderheit. Ich werde dann immer wieder gefragt, USA ist ja schwieriges Risiko. Bei Gewerbeimmobilien ist das schwieriger. Bei Wohnimmobilien natürlich nicht. Wohnen muss man immer. Und das ist auch so, ein bisschen unsere Maßgabe, dass wir immer mit dem Thema Wohnimmobilien auch bleiben werden. Genau. Also wir verkaufen nicht, sondern wir halten und vermieten dann. Und ob da irgendwann mal was verkauft wird, kann ich natürlich nicht sagen, aber wir halten die mindestens 10 Jahre und wollen auch Quartiere eben richtig entwickeln. Genau.
Cool. Wie beeinflusst jetzt die Nachhaltigkeit im Bauen die Rendite und das Risiko für die InvestorInnen? Also jetzt, wenn jetzt jemand kommt, der sagt, es geht doch schon seit 60 Jahren gut und jetzt nachhaltig bauen ist ja erstmal teurer, wie du sagst. Was ist das Gegenargument zu sagen, lohnt sich, weil?
Ja, also wir stellen fest, dass die Leute auch bereit sind, damit anders umzugehen. Also einmal ist es natürlich so, dass die Nebenkosten niedriger sind. Also die Mieten sind in der Regel ein bisschen höher, das muss man schon sagen, aber im Verhältnis wahrscheinlich noch human, wenn man so sieht, was sonst genommen wird. Aber die Mieten sind in der Regel höher, die Nebenkosten sind dafür etwas niedriger, weil wir natürlich da, gerade was das Thema Strom anbelangt, allgemeine Beleuchtung natürlich da ganz anders bespeisen können oder auch mit Fernwärme arbeiten. Also so gleicht sich das so ein bisschen aus. Aber es ist tatsächlich so, dass das für eine andere Art des Wohnens auch mehr bezahlt wird. Jetzt bauen wir aber auch außerhalb von Berlin. Wir haben gerade in Falkensee gebaut. Da habe ich selbst Freunde von mir untergebracht, die haben mittlerweile 3 Kinder. Mit 3 Kindern ist es in Berlin eine Wohnung, ich sag mal, wo du 80 oder 100 Quadratmeter brauchst, nicht mehr bezahlbar. Das muss man wirklich sagen. Das sind mittlerweile Summen. Aber in Falkensee ist so 20 Minuten außerhalb, das macht dann wieder Sinn, das macht wieder Spaß. Und das ist natürlich dann auch wieder bezahlbar. Also man schafft bezahlbaren Wohnraum auch ein bisschen in der Peripherie, so aber noch alles stadtnah. Ist jetzt nicht ein rein sozialer Gedanke, aber natürlich ist es schon so, dass die Leute sich auch wohlfühlen in solchen Konzepten. Es ist halt alles von, ich sag mal so, wir haben da auch für Lastenfahrräder Ladestationen draußen und das wird auch von den Solarpanels bezahlt. Also da muss keiner jetzt extra Strom bezahlen, wenn Lastenfahrräder, wer hat denn Lastenfahrräder? Das sind ja meistens Familien mit Kindern, die dann auch da was transportieren wollen, also die Kinder vorne reinsetzen oder sowas oder einen älteren Hund, keine Ahnung, aber das ist ja meistens hat das ja auch eine Bewandtnis. Also haben wir Stellplätze geschaffen draußen für Fahrräder, Lastenfahrräder, aber eben mit auch zum Aufladen. Und wir haben auch teilweise Sozialräume, wo man Handys aufladen kann und all solche Geschichten. Also wir bieten da schon relativ viel und dafür sind die Leute auch in der Regel bereit, da mehr Geld zu bezahlen und ist auch stabiler. Also der Wechsel von Mietern ist viel, viel geringer. Also das haben wir natürlich, momentan sind überall Neubauten, aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass da irgendjemand ausziehen will. Und meistens stimmt es auch so noch. Wenn ich jetzt an die USA denke, haben wir natürlich viele tolle Materialien, so eher skandinavische, erdfarbene Materialien. Das kennen die sonst auch nicht. Also dieses amerikanische Sterile, das haben wir nicht. Wir haben eher so braune Farben und haben so eher so Lounge-Möbel dort installiert in den Gemeinschaftsräumen. Also das ist alles ein bisschen anders, sage ich mal. Und offensichtlich fühlen sich die Leute da auch wohler.
Ja, das ist doch ein guter Punkt. Also auch nochmal für die Investoren dann zu sagen, so das hat halt wirklich auch langfristig, scheint das rentabel zu sein. Also es ist ja mal der Blick in die Zukunft. So hätten wir die Glaskugel, ging es uns allen besser. Aber ja, dann damit auf jeden Fall doch schon mal ein guter oder positiver Beitrag, den ihr da einfach leistet.
Genau.
Und wie du es vorhin schon gesagt hast, es geht ja in vielen Dingen auch um so ein gewisses Nudging. Also so die Leute in die richtige Richtung zu tippen. Also wie du es gesagt hast mit der Steuer, also zu sagen, hey, überleg doch mal, macht das vielleicht Sinn? Guck mal, es kostet gar nicht mehr, aber es bringt dir mehr Rendite, ein besseres Gefühl oder genau die gleiche Rendite.
Genau, es ist auch so, also wir verhandeln ja oft mit der Stadt und ich werde manchmal gefragt, warum habt ihr da gerade in Köln, wo wir die 750 Wohnungen bauen, wie seid ihr an das Grundstück rangekommen? Das hat ja natürlich Empira gemacht, aber zum Schluss hat die Stadt gesagt, na, ich nehme ja lieber euch, ihr wollt nachhaltig und grün bauen. Also wir haben einen grünen Fußabdruck, der ist sogar so gut, dass wir die Nachbargebäuden quasi noch entlasten können. Und wenn Köln auch irgendwann mal CO2-neutral werden will, muss es ja irgendwelche Maßnahmen machen. Und da helfen wir natürlich dann mit. Also ich sage mal, solche Projekte werden dann auch bevorzugt. Also man muss auch zu sagen, man kriegt von der EU auch Zuschüsse. Also es ist nicht so, dass das ist zwar teurer, aber es wird auch gefördert. Also ob das auf Dauer so ist, kann ich dir nicht sagen. Aber die EU nimmt das Thema klimaneutrale Städte tatsächlich nach wie vor noch ernst. Und dafür bekommt man auch Zuschüsse. Also das muss man schon sehen. So im Gesamtmix, glaube ich, kommt man fast auf das gleiche Geld hinaus. Aber man hat trotzdem was Nachhaltiges und was Sinnstiftendes gebaut. Und das eben mit deutlich niedrigeren Nebenkosten.
Und wie du sagst, vielfach geht es ja auch einfach um Quartiersentwicklung, ja, gerade Mobilität, also muss es immer das Auto sein. In Hamburg hat gerade auch eine Partei damit geworben, dass man Verkehrspolitik doch bitte auch für Autos macht und Parkplätze, also mehr Parkplätze schafft, diese ganzen Fahrradstellplätze wieder abschafft. Und ich denke, das ist so wenig nachhaltig und es berücksichtigt halt auch wieder nur den Mann. Also wie ist es mit sichere Städte? Ja, einer der Mottos. Aber wie schaffe ich denn sichere Städte, indem ich Mobilität auch für Frauen nachts möglich mache? Und für Eingeschränkte. Also wie du das gesagt hast mit dem Quartier, wo keine Autos rein dürfen im Prinzip. Klar gibt's immer Ausnahmen für Handwerkerautos. Das ist ja mal die erste. Und was ist mit den Handwerkern? Und was ist mit der Oma mit dem Taxi? Ja, natürlich. Aber es gibt halt eben keine Stellplätze, wo halt dauerhaft Autos stehen und Platz Clown, der halt vielleicht für Bänke und Parks und Spielplätze da sein kann, wo er wirklich Gemeinschaft schafft.
Ich denke auch, das ist so Sicherheit. Man kann das Kind draußen spielen lassen, weil es weiß, rundherum sind die Gebäude, der Hof ist quasi zu und man kommt nur über die Tiefgarage in den Hof oder beziehungsweise in die Häuser rein. Und ich glaube, das macht dann einfach ein viel entspannteres Leben. Aber dann muss man natürlich Mobilitätskonzepte anbieten und das gehört eben auch dazu. Also ich finde das absolut richtig. Ich glaube, das ist auch der neue Trend. Ich freue mich, wenn wir immer Zuschläge bekommen und da wieder bauen dürfen. In Hamburg übrigens bauen wir gerade an zwei Stellen. Wandsbek, jetzt haben wir es, Wandsbek, mein Gott. Also das ist ja jetzt peinlich. Also Wandsbek, genau. Da sind wir auch schon relativ weit. Wir machen auch so Blue Living Touren, kann ich euch auch anbieten, auch euren Kunden anbieten, dass sie sich mal so anmelden, sich das einfach mal angucken. Da gucken uns auch die Immobilien vor Ort an. Genau, und da sind wir jetzt in Köln, glaube ich, in Berlin und in München. Und da hat man auch eben Gelegenheit, sich die Wohnung direkt vor Ort anzugucken, also einfach mal zu sehen, wo ist eigentlich mein Geld investiert, wo geht das Ganze hin, was entsteht da eigentlich, wie entsteht das? Genau, und das macht auch natürlich viel mehr Spaß, wenn man das eben so live erlebt. Genau.
Wir finden es aber sehr spannend. Ich musste die ganze Zeit daran denken, in Hamburg, wo ich gewohnt habe, gab es so ein Riesenbauprojekt mit über 750 Wohnungen. Das ist ja wirklich eine Menge, das ist ja ein Riesenbaufeld. Und ja, auch wie das gelöst wird mit Parkplätzen und Spielplätzen dazwischen, die ja auch, glaube ich, also die man bei einer gewissen Anzahl Wohnungen ja auch vorhalten muss. Und da ist es halt eher funktional. Ja, okay, ich muss hier halt zwischen dieser Häuserschlucht jetzt noch einen Spielplatz bauen. Dann sieht es auch ganz gut aus, aber dann sind die Spielplätze so, dass da kein Kind drauf spielen kann. Also für die Großen, die haben keine Lust und für die Kleinen ist alles zu hoch angebracht. Das sind dann Dinge, wo ich denke, wer zur Hölle soll da jetzt was tun?
Genau. Ja, so war es nämlich bei uns im alten Wohngebiet.
Also in Wandsbek sind wir schon relativ weit tatsächlich. Also wir haben da, war ein altes Gebäude drauf, das haben wir entsorgt. Also auch so ein Stallgebäude, glaube ich, noch drauf. Und jetzt haben wir auch schon neu mit den Bauarbeiten angefangen. Also die Tiefgarage ausgehoben und da entsteht jetzt eben auch ein Wohngebäude, ich glaube mit knapp 120 Wohnungen. Und da freuen wir uns natürlich schon drauf, weil Hamburg ist natürlich auch eine der Städte, die zu unserem Portfolio gehören. Und dann das zweite Projekt, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, in Richtung Hammersbrook. Da die Ecke, da das ist ein bisschen in eine andere Richtung. Da sind wir aber auch dabei, das ist ein größeres Projekt, da sind mehrere Gebäude, die wir da geplant haben. Also das wird auch nochmal spannend. Wir sind auch mit dem Hamburger Finanzsenator da sehr eng im Austausch. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, wo wir investieren können. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Hamburg ist da sehr offen, was das Thema nachhaltiges Wohnen anbelangt. Das muss man wirklich sagen, ja.
Wie siehst du die Zukunft des nachhaltigen Investierens so generell? Und welche Rolle möchtet ihr dabei spielen?
Also ich glaube, dass das immer stärker wird. Also ich glaube, mittlerweile gibt es ja einige Versicherer, die ihren Deckungsstock auch, ich weiß gar nicht, ist das so fachlich, also ihre Kapitalanlage, sage ich mal, grün gelistet haben. Wir haben da ein A-Plus bekommen von Assicurata, gehören zu den Top-Versicherern, die das gemacht haben. Alles andere wäre auch komisch, wenn wir eine grüne Tochter haben, aber die sagen, okay, was ist denn mit deiner Mutter? Und ich sage, die Mutter, na, die ist da nicht grün, das passt alles nicht. Also am Anfang ging das noch so, aber irgendwann habe ich gesagt, ihr müsst jetzt auch komplett umstellen, auch mindestens mal Artikel 8 sein, sonst passt das alles gar nicht zusammen. Also nachhaltig, und das sind wir auch. Und das waren wir relativ früh und wir machen das auch wirklich konsequent. Bei uns in der Dienstwagenordnung zum Beispiel gibt es nur noch Hybridfahrzeuge für die Leute, die mehr als 30.000 Kilometer im Außendienst fahren, und für alle anderen, die weniger fahren, oder die gibt es Elektroautos. Das war's. Also es gibt keine klassischen Verbrenner mehr, da sind wir auch einer der wenigen. Ihr müsst wissen, so das Thema Dienstwagen ist bei einer Versicherung ein ganz großes Thema. Da haben die immer riesen dramatische Szenen, spielen sich da ab, weil man natürlich daran auch den Rang erkennt oder auch die ob man da zur Geschäftsleitung gehört oder nicht. Und auch wo man parken darf, ist dann oft so ein Thema. Es ist verrückt, es ist wirklich verrückt. Aber da haben wir auch gesagt, da nehmen wir keine Rücksicht drauf. Wir machen nur noch Hybrid für die, die ganz viel fahren. Und für die normal fahren, die dürfen nur noch Elektro machen. Das finde ich auch gut. Also wir sind da schon viel weiter, haben auch ein eigenes Nachhaltigkeitsteam, auch eine Nachhaltigkeitsbeauftragte bei uns und die machen sehr viel. Ich habe das am Anfang mitgemacht, aber habe gemerkt, wenn man es konsequent macht, ist das echt ein Fulltime-Job, weil natürlich tausend Sachen ankommen, von der Immobilie, die wir da benutzen, bis hin, ob wir unseren Parkplatz nicht umgestalten können. Hinten haben wir jetzt so halb betoniert, da haben wir jetzt eine Blumenwiese gemacht, da sind jetzt Bienenstöcke drauf, also wir haben schon relativ viel gemacht, aber das kann man nicht alles so nebenbei noch machen, und deswegen haben wir eine Nachhaltigkeitsbeauftragte, und ich glaube, das ganze Thema Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit wird mehr und mehr Einzug erhalten. Ich finde, das ist auch ein Thema eigentlich, wo wir uns in der Versicherungsbranche mal endlich mal wieder solidarisieren können. Also ich kann ja keine Milliarden Windparks bauen, dafür brauche ich auch andere Versicherer, die da Geld investieren. Ich finde es auch eine gute Chance, mal wieder dieses Konkurrenzdenken rauszunehmen, zu sagen, wir sind hier gemeinsam mit unserem Kapital, schaffen wir es in Deutschland oder Europa eine bessere Zukunft zu schaffen. Das müsste eigentlich der Sinn des Ganzen sein und dass man da eher enger zusammenarbeitet. So, das ist so die Chance, die ich sehe, denn wir haben ja genug Probleme in der Versicherungsbranche. Einmal vom Image, das darf man auch nicht vergessen. Wir kommen aus einem sehr komischen Image heraus, haben uns dann freigearbeitet, haben gesagt, okay, das ist jetzt anders. Es gibt Richtlinien, es gibt Verordnungen, an die man sich halten muss. Und ich finde, das Thema Nachhaltigkeit und Grün spielt da eine ganz große Rolle. Und ich setze einfach auf die nachkommenden Generationen. Die werden irgendwo irgendwann auch in der Geschäftsleitung sitzen. Die werden auch eine betriebliche Altersvorsorge in Grün machen. Die werden auch eine Basisabsicherung machen, eine Steuergeförderte in Grün. Also das wird alles, glaube ich, kommen, weil die Leute einfach mitdenken und nicht von morgens bis mittags denken, sondern einfach sagen, die sagen auch nicht, die letzten 60 Jahre sind gut gegangen, sondern sagen, die nächsten 60 Jahre sollen gut gehen. Und das ist ein anderer Ansatz und dafür muss man dann was tun. Also da setze ich sehr, sehr stark drauf und die werden irgendwann in den Chefetagen sitzen und sich das einfach alles nicht mehr nehmen lassen, so wie ihr euch das Thema auch nicht mehr nehmen lasst. Es macht doch einfach Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht einem viel mehr Freude, mit Menschen zu reden und so sinnstiftend was zu machen. Und da geht es auch nicht mehr um jeden Prozent der Rendite und ob das so und so ist, aber zum Schluss schafft man gemeinsame Werte und schafft man eben auch eine Energiewende oder schafft man eben Sozialwohnungen und ich finde das alleine schon einfach ein gutes Gefühl und das kann nichts Böses sein, das kann nichts Schlechtes sein und ich finde gerade wir in der Versicherungsbranche haben so oft schon so Bashing bekommen, was wir alles so Schlimmes machen. Wenn wir jetzt mal viel Gutes tun, kann uns das gar nicht schaden, sondern ganz im Gegenteil, da könnten alle Versicherer sich was von abschneiden und sagen, wir ziehen da an einem Strang, aber dann bitte nicht nur mit einem Produkt und sagen, ja, wir haben jetzt auch was Grünes und haben auch ein grünes Produkt und das machen wir auch so, sondern dann sagen, komm, wir ziehen da Konsequenz an einem Strang, dann die ganzen Milliarden richtig investiert. Pui, da kommen wir in Sachen Infrastruktur relativ schnell weiter in Deutschland. Da können wir auch neue Autobahnen bauen und genau, da können wir auch Kitaplätze bauen und. Da können wir die Schulen sanieren, das ist alles möglich dann, aber das muss dann eben in private Hände gegeben werden, das muss möglich sein und das Geld ist da.
Und in vielen Bereichen, ne? Also es ist ja nicht nur Energie und Wohnen, sondern es ist ja vielfach auch Forschung einfach, ja, also wie viel, also dann auch Startups, na klar ist das jetzt noch kein Bereich, in den Versicherungen groß reingehen können, aber quasi Grundlagenforschung in vielen Bereichen, die in Europa ja auch einfach fehlt, weil da das Geld fehlt, weil sich da irgendwie dann doch keiner rantraut. Ja, also wenn die ganzen Deckungsstocke, also das ganze Kapital, was Versicherer verwalten, nachhaltig genutzt werden würde, dann wäre das halt ein Riesenimpact.
Finde ich auch. Das ist eine Riesenexplosion und schadet niemanden, ganz im Gegenteil. Nee. Also, wir hätten da eine bessere Zukunft. Aber ich werd nicht müde, mit meinen Kollegen zu reden. Ich freue mich, dass es Vermittler wie euch gibt, die das Thema auf dem Schirm haben, dass nicht jeder Kunde immer alles nur nachhaltig haben will, ist auch klar. Das kann man auch nicht machen. Aber es ist eben auch ein großer Baustein von vielen Themen, die auf uns zukommen werden. Und ich glaube auch, dass das, die nächste Generation sowieso auf dem Schirm hat. Und wenn man langfristig aufgestellt ist, noch lange in dem Bereich tätig sein will, dann muss man das auch einfach drauf haben.
Ich finde das so schön, dass wir hier mit so einem Idealisten gesprochen haben. Ich habe nämlich auch schon anderes erlebt, so leicht grüne Vermittler oder Menschen allgemein. Und da war kein Idealismus zu erkennen. Und dann dachte ich, naja, wie viel steckt da wirklich drin jetzt von eurem grünen Gedanken? Cool.
Ich habe eine letzte Frage habe ich noch. Genau, habt ihr Bereiche oder Projekte jetzt unabhängig von Energie und Bauen, die ihr für die Zukunft noch plant, also noch weitere Bereiche? Darfst du da schon so einen Sneak Peek geben?
Spoilerst du jetzt für uns?
Seid ihr da an was dran? Wenn du auch nicht sagen darfst, was, aber ihr seid an was dran, ja?
Ja, ich weiß immer gar nicht, darf ich das sagen, darf ich das nicht sagen? Also ich darf zumindest sagen, dass wir Ideen haben. Also das darf ich sagen, weil ansonsten alles, was von der BaFin nicht genehmigt ist, darf ich natürlich nicht vorab sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir aus dem Bereich nachhaltige Wohnimmobilien auch etwas außerhalb des Versicherungsmantels machen. Für Leute, die wirklich keine Versicherung haben wollen, das höre ich auch immer wieder, wir würden gerne in die Fonds investieren, aber ohne eine Versicherung. gibt es viele Argumente, es trotzdem zu tun, weil es ja steuerliche Vorteile hat und. Also oft ist der Versicherungsmantel, aber es gibt eben so 55 und 60 plus Leute, die sagen, ich will nur 5 Jahre oder kurze Zeit und das Thema Wiederanlage, und da wollen wir so ein Produkt aufsetzen, das eben nur 5 Jahre maximal Laufzeit hat, vielleicht eher nur 4, mit einer sehr guten Rendite, aber eben für nachhaltige Wohnimmobilien, für die Leute, die sagen, also ich will das nicht im Thema Lebensversicherung machen, sondern außerhalb. Ich denke, das werden viele 60 plus Leute sein oder vielleicht auch ein paar junge Leute, die sagen, du, ich habe jetzt was geerbt, aber ich weiß nicht, was ich in den nächsten 5 Jahren machen will und wo ich da wohne und wo ich arbeite. Ich will nur kurzfristig was anlegen. Für die ist dann so ein Thema, aber das kann ich euch dann nochmal separat vorstellen. Dann haben wir natürlich auch vor, ein LTIF aufzulegen. Da haben wir auch tolle Ideen vor. LTIF ist ja gerade so in aller Munde. Wir haben gesagt, wir wollen nicht die Ersten sein. Wir wollen uns das genau angucken. Wir wollen gucken, ob wir da uns in den ein oder anderen Sachen so ein paar Rosinen rausnehmen können. Das muss ja auch verwaltbar sein. Da denke ich mal, dass wir wahrscheinlich, LTIF ist so ein Long-Term-Investment-Vehikel für Infrastruktur, was wir eigentlich theoretisch gar nicht brauchen, weil wir machen ja nur Infrastruktur. Aber das ist aufgebaut worden für all die Versicherer und all die Banken, die quasi nicht so wie wir in Infrastruktur investieren. Und da kannst du eben als Privatkunde, also es ist ja ganz schwierig, also jetzt kommen wir doch nochmal in so eine Schleife, ist eigentlich ja ganz schwierig, das sind ja institutionelle Fonds, die wir aufgelegt haben, sowohl der Blue Energy als auch der Blue Living, und haben über den Versicherungsmantel die Chance gehabt, dass auch Privatkunden mit 50 Euro monatlich dort rein investieren können. Normalerweise geht das gar nicht, weil es institutionelle Fonds sind. Und dass die Regierung oder auch insgesamt die UNO erkannt hat, wir müssen eigentlich ein Vehikel schaffen, wo jeder Privatkunde mit laufenden Beiträgen, mit Monatsbeiträgen oder mit Einmalbeiträgen in so ein Vehikel investieren kann. Und das ist der sogenannte LTIF. Für uns ist das jetzt nichts Neues, weil wir das ja sowieso schon geschafft haben, als einer der wenigen Versicherer über den Versicherungsmantel, kannst du bei uns ja in Infrastruktur investieren. Aber das ist ein neues Vehikel mit ganz anderen Standards, wie man eben tatsächlich europaweit eben direkt als Privatkunde, ohne semi-professionelle Anleger zu sein, in solche Konstrukte, also Infrastruktur rein zu investieren. Und das ist neu. Das ist jetzt wirklich neu seit 1.1. Und da muss man jetzt eben genau gucken, was man daraus macht. Aber wir werden nicht der Erste sein. Aber es ist bei uns auf dem Schirm, das als eine Art Dachfonds anzubieten, sodass die Kunden noch mal mehr Möglichkeiten haben. Das ist auch depotfähig zum Beispiel, dass man so einen Fonds auch in den Depot reinlegen kann. Das können unsere beiden speziellen Klimafonds ja nicht. Und so ein LTIF kann man auch in den Depot reinlegen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es wird nochmal spannender, was die Finanzwelt anbelangt in Sachen Nachhaltigkeit und Vehicles. Genau.
Ach, schön. Das ist ein spannender Blick in die Zukunft. Ja, also das, was du sagst, gerade dieses Produkt auch für eine kürzere Laufzeit, kann ich mir so gut vorstellen. Ja. Es sind ja viele Kunden, wo dann die betriebliche Altersvorsorge mit 60, 62 ausläuft, die aber noch gar nicht aufhören wollen zu arbeiten, die dann wirklich was für eine kurze Frist brauchen, was recht stabil ist. Ja, tolle Idee.
Denke ich auch, genau.
Sehr schöne Idee.
Ja, vielen Dank.
Das war ein
Hat mir Spaß gemacht mit euch beiden. Also vielen, vielen Dank. Ich habe auch sehr viel über Fairfendo gelernt. Ich habe viel schon über euch gelesen. Ich freue mich, dass ihr in Hamburg quasi die Burg seid für das Thema Nachhaltigkeit. Und wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, melde ich mich gerne bei euch an und können wir uns auch mal persönlich treffen. Sehr gerne.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Ja, das klingt super. Dank. Das fände ich schön. Danke, Uwe.
Sehr viel Spaß gemacht.
Sehr
danke
gerne.
Dir. Tschüss.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.